haben in Deutschland und auch in Europa ein sehr, sehr gutes Early Stage und sage ich mal, Seed-Phasen-Finanzierungslandschaft und auch eine gute Struktur oder Ökosystem. Und es braucht jetzt halt genau diese Fonds, die halt in der späteren Phase einstellen. Eines unserer neuesten Mitglieder im Bundesverband ist Burger King und die haben auch ganz klar gesagt, dass mittlerweile jeder fünfte Whopper ein vegetarischer Whopper ist.
Herzlich willkommen bei Foodshare. Wir sind Maria, Journalistin, und Vincent, Caterer und Foodpreneur. Und wir fragen uns, wie unsere Ernährung von morgen aussieht. Definitiv nicht mehr so wie heute.
Deshalb treffen wir für Foodshare Menschen aus verschiedenen Branchen wie der Gastronomie, Landwirtschaft oder der Startup-Szene, um mit ihnen über aktuelle Trends, Projekte und die Zukunft unseres Essens zu sprechen.
Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge von Foodshare. Heute haben wir den Fabio Ziemsen zu Gast. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Fabio.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Du hast auf jeden Fall schon eine recht beeindruckende Vita in deinem noch jungen Leben. 2019 hatte ich die Zeitschrift Kapital zum Beispiel als Manager unter die Top 40 Under 40 gewählt, in die junge Elite, weil du warst jahrelang Director Food Innovation bei NX Food von der Metro AG und jetzt bist du ganz neu Gründer und Partner bei Zintinus. Da wollen wir ganz viel drüber wissen. Ihr sagt zum Beispiel auf eurer Seite, die Lebensmittelindustrie wollt ihr mit nachhaltigen Innovationen und visionären Ansätzen überdenken und verbessern. Wie macht ihr das? Was macht ihr da genau?
Ja, das ist tatsächlich unsere Mission. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir im Grunde nicht nur Unternehmen aussuchen und unterstützen wollen, sondern dass wir halt vor allem halt auch durch dieses zielgerichtete Portfolio-Management uns mit Unternehmen zusammen finden, die halt im Grunde auch die Mission haben, das Food-System zu verbessern. Denn wir wissen alle, dass wir im Grunde an einer Verbesserung der Lebensmittelwirtschaft arbeiten müssen. Die große Agenda ist 2050, Bevölkerungswachstum von 9,8 Milliarden Menschen, die großen Effekte auf den Klimawandel und natürlich auch, dass wir uns gesünder ernähren müssen. Und da sind wir der festen Überzeugung, dass man das nicht nur mit Kapital machen kann, was wir halt als VC hinzusteuern, sondern halt vor allem auch mit Netzwerk, Expertise und vor allem halt auch Zugängen, die wir halt unseren künftigen Portfolio-Companies bieten wollen.
Vielleicht kannst du trotzdem noch mal ganz kurz für alle Leute, die da nicht total tief drin stecken in dem Thema, noch mal kurz sagen, ein bisschen deine Historie bei NX Food. Was hast du da gemacht, was dich jetzt in der neuen Firma aufstellt für die tollen Projekte, die ihr habt und die Startups, die ihr ranholen möchtet?
Ja, sehr, sehr gerne. Also das ist tatsächlich so, dass ich mich mein Leben lang mit dem ganzen Thema Food auseinandergesetzt habe. Also es ist so, dass meine Großeltern schon einen Bauernhof hatten und ich eine Ausbildung bei einem Großhändler gemacht habe und dementsprechend immer irgendwie im Kontext von Food zu tun hatte. Und ich habe damals meine Ausbildung zum Marketing-Kommunikationswirt gemacht, wo es halt auch sehr, sehr stark um das Thema Digitalisierung ging. Und da waren im Grunde, lag es nahe, dass diese beiden Bereiche irgendwann zusammenkommen würden. Und so habe ich das die letzten 6 Jahre bei NX Food nicht nur so gemacht, dass ich am Anfang mir sehr, sehr stark Distributionskanäle angeguckt habe, die digitalisiert werden, also gemeinhin bekannt unter dem Begriff E-Food, sondern mir auch angesehen habe, welchen Effekt Digitalisierung und neue Technologien auf die komplette Supply Chain haben. Und so haben wir sehr, sehr früh angefangen, uns das Thema Vertical Farming anzugucken und mit Infarm die erste In-Store-Farming-Anlage in Berlin-Friedrichshain entwickelt, die dann validiert worden ist. Und wo Infarm jetzt steht, das wissen Food-Interessierte, das Unternehmen ist nahezu ein Unicorn jetzt und bietet seine Produkte und seine In-Store-Anlagen mittlerweile in allen großen Handelsketten an. Und wir haben dann uns nicht nur das Thema Vertical Farming angeguckt, sondern auch Kreislaufwirtschaft. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, jungen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, Testplatzierungen und Testlistungen bei Handelspartnern zu bekommen. Eine recht prominente war in dem Zusammenhang, dass wir mit Eurowings auf allen Flügen der Eurowings europaweit Startup-Produkte angeboten haben. Und so ging das eigentlich immer weiter. Startups mit Distributionen zu verknüpfen, aber auch im Grunde Startups mit verschiedenen Venture-Capital-Unternehmen, Inkubatoren zusammenzubringen. Und dann hat sich bei mir halt schlussendlich auch die Frage gestellt, will ich im Grunde weiter den Unternehmen helfen, hier die Zugänge insbesondere in den Venture-Bereich zu bekommen, oder ist es nicht an der Zeit, jetzt das Know-how, was ich über die letzten Jahre aufgebaut habe, auch sinnstiftend in eine solche Partnerschaft mit einfließen zu lassen und mich selber in dem Bereich aktiv zu beteiligen? Und das war dann halt auch der Startschuss, dass ich dann gesagt habe, das Ganze findet unter Syntinus statt, und habe mich dann mit meinen drei Partnern zusammengefunden. Und das Thema ist halt einfach auch ein recht umfassendes. Wir sehen halt an allen Ecken und Enden gerade neue Lösungen, die den Anspruch haben, den Status quo zu verbessern, sei es in diesen vier Verticals, in denen wir unterwegs sind, also Alternative Protein, Clean Nutrition, Functional Food und so ein bisschen ein Herzensthema, das Thema der Food Waste Reduction. Und das macht unheimlich Spaß, ist spannend und beziehungsweise gibt mir jeden Tag die Möglichkeit, neue Themenfelder kennenzulernen und neue spannende Teams und Unternehmen zu sehen.
Und ist das, sprechen wir jetzt in erster Linie tatsächlich über Deutschland oder ist das Europa weltweit? Wo habt ihr da den Schwerpunkt?
Also der Schwerpunkt des Fonds ist definitiv Europa, dass wir uns quasi in ganz Europa Lösungen angucken. Natürlich ist es bei dem, was wir sehen und bei diesen Schwerpunktthemen unausweichlich auch den Blick über den Atlantik zu werfen und sich dort die Unternehmen in den USA anzugucken, aber auch in asiatischen Raum reinzugehen. Einer unserer Partner ist ja auch in den USA und guckt sich dort ganz viele verschiedene Themen an. Das heißt, wir werden selektiv auch Investments dort machen, aber schon die Haupthypothese und auch das Hauptinteresse liegt bei uns ganz klar im europäischen Markt, weil wir glauben, dass die Heritage, die hierzulande und vor allem halt auch in Europa auf dem ganzen Food-Thema vorhanden ist, die muss jetzt auch in genau diese neue Food-Tech oder in dieses, wie ich es immer sage, in dieses alternative Food-Universum übertragen werden. Das heißt, dass wir dort Produkte haben, die der Konsument auch gewissenhaft konsumieren kann, ohne sich Sorgen darüber zu machen, dass es gesundheitsschädlich ist oder beziehungsweise dass übermäßiger Konsum zu gesundheitlichen Schwierigkeiten sorgt. Genau.
Warum ist denn jetzt Food eigentlich aktuell mittlerweile dann doch so ein spannender Sektor, wo investiert wird? Also es ist jahrelang und auch in anderen Gesprächen, die wir schon hatten hier im Podcast, war ja immer Food so ein bisschen egal oder irgendwie nicht so relevant. Und mittlerweile hat man das Gefühl, das boomt wahnsinnig. Was ist da passiert? Warum ist das auf einmal doch so spannend?
Also es ist natürlich auch, das hängt sehr, sehr stark mit der persönlichen Einstellung und Wahrnehmung mit dem Food-Sektor zusammen. Das heißt, jeder hat im Grunde seine Sicht auf das Food-Thema, und weil hier gerade so viel in Bewegung ist und weil es so viele gute Gründerteams gibt, gibt es natürlich dementsprechend auch das Ökosystem dazu. Das ist so das eine Thema. Das andere Thema ist, dass sich mittlerweile auch ganz klar gezeigt hat, dass es halt auch sehr, sehr gute Cases gibt, ne? Beyond Meat oder auch Oatly sind so die bekanntesten, Impossible Food, Good Catch und wie sie alle heißen, die haben gezeigt, dass es dass dieser Bereich im Grunde, wenn ich jetzt nur von den Endkonsumentenprodukten spreche, wahnsinnig gut auch für ein IPO geeignet ist oder auch ein Wachstum hinlegen kann. Das heißt, das kann auch ein sehr attraktiver Venture Case sein. Und diese verschiedenen Faktoren, die da zusammenkommen, plus die Notwendigkeit, dass wir gerade neue Produkte haben, führt dazu, dass auch das Venture Capital mehr und mehr in den Bereich geht. Und natürlich ist es so noch nicht vergleichbar mit Fintech oder auch mit PropTech, ne? Da sind nochmal ganz andere Themen. Aber im Foodtech-Bereich sehen wir halt einfach, oder beziehungsweise gerade in den Segmenten, in denen wir unterwegs sind, dass dort mehr und mehr passiert. Allerdings in der Phase, in der wir reingehen, wo wir halt in erster Linie auf Growth gucken, da ist es tatsächlich noch nicht so stark verbreitet. Und insbesondere dann nicht, wenn man halt auch nochmal mit einer zusätzlichen strategischen Perspektive auf die Themen gehen will. Ich glaube, da sind wir einfach ihr mit dem Podcast und als auch Experten in der Branche und ich, der jetzt ja auch in dieser Bubble irgendwie hängt, auch manchmal so ein bisschen, also es ist im Vergleich zum letzten Jahr und zum vorletzten Jahr hat es zugenommen, aber glaube ich, im Großen und Ganzen Vergleich sind wir da noch in einem sehr überschaubaren Rahmen.
Wie stelle ich mir denn überhaupt gerade so euren Business-Alltag vor? Also du hast ja gesagt, ihr habt gegründet und offiziell bist du jetzt ab 1. August 2021 an Bord, aber ihr seid insgesamt 4 Partner. Wie kommt diese Zusammenarbeit zustande? Habt ihr Scouts? Ist das euer eigenes Netzwerk, auf das ihr zugreift? Kommen Leute schon auf euch zu, weil sie euch eben schon kennen durch diverse Events oder über LinkedIn?
Oder über LinkedIn, genau. Nee, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir 4 absolut komplementäre Partner sind. Also jeder hat in seinem Bereich eine absolute Domain-Expertise und das ist das, was ich auch wahnsinnig schätze an der Zusammenarbeit mit meinen Partnern, dass ich in jedem einzelnen Dialog noch wahnsinnig dazulerne und dass mir meine Partner das auch widerspiegeln, weil wir haben jemanden, der ein absoluter Finanzexperte ist, wir haben jemanden, der das größte Accelerator-Programm der Welt gegründet hat oder das zweitgrößte mit dem David, der gesagt hat, jetzt will er mit an Bord kommen und mit Olaf, jemand, der den als Vorstandsvorsitzender einen der größten Handelskonzerne hierzulande aktiv war. Und da merkt man einfach, dass jeder in seinem Bereich einfach nicht nur aus absoluter Leidenschaft aktiv war, sondern halt auch aus einer Wissensbegierde ein sehr, sehr gutes Fundament hat. Und das ist halt genau das, so wie wir zusammenarbeiten und uns da auch gegenseitig in den verschiedenen Themen unterstützen und auch immer wieder Sachen aufzeigen. Was den Zugang angeht, ist es natürlich so, dass man auch ein Stück weit aus der bisherigen Arbeit profitiert, weil man halt auch gezeigt hat, dass man sehr kollaborativ unterwegs ist. Und mein Anliegen war es immer und ist es auch nach wie vor und wird es auch in Zukunft sein, mit allen Partnern in dem ganzen Netzwerk immer sehr eng zusammenzuarbeiten und auch einen sehr inklusiven Ansatz zu verfolgen. Das heißt, ich glaube, dass hierzulande und auch insbesondere in Europa die Community nur wachsen kann, wenn man eng zusammenarbeitet, wenn man sich unterstützt und auch das Ganze auch gemeinsam versucht, nach vorne zu bringen, weil das ist einfach eine ganz andere Agenda, die wir jetzt aktuell haben, die jetzt keine wirklich großen kompetitiven Ansätze zulassen, meiner Einschätzung nach. Und deswegen profitiert man auch ein bisschen daran. Und klar, es ist so, dass man sich einen Deal-Flow-Funnel aufbaut, über den man Zugänge bekommt. Und da hast du schon richtig gesagt, dann sind es Events, dann sind es Netzwerkveranstaltungen, dann sind es halt die Communities, die man entwickelt hat, über die man dann mit einzelnen Leuten in Kontakt ist. Und das ist halt genau das, was auch so ein Stück weit mein Aufgabenbereich in dem ganzen Thema ist, ja.
Jetzt gibt's ja große Firmen, Edeka oder eben selbst dein alter Arbeitgeber Metro, die haben ja sowas schon mit Food Hubs, Labs selbst aufgemacht. Was ist so der größte Unterschied zu denen, zu euch? Seid ihr, weil ihr unabhängig seid, weil ihr kleiner seid, weil ihr agiler seid? Wie würdest du das beschreiben?
Also man kann das tatsächlich in dem Zusammenhang nicht unbedingt vergleichen, weil wir sind ja als Venture, als VC investieren wir ja in Unternehmen rein. Und natürlich gibt es andere große Corporates, die auch Corporate Venture Capital Einheiten haben, also sehr strategisch dran gehen. Und da ist es natürlich bei uns schon so, dass wir mit einer anderen Objektivität rangehen und dort halt auch den Dialog suchen. Ne? Da würde ich jetzt nicht sagen, wenn es jetzt gerade um Handelspartner geht, also das, was eine Edeka am Foodtech Campus macht oder auch eine Metro NX Food macht, das ist sind natürlich sehr, sehr starke strategische Vehikel. Da wird im Grunde sehr, sehr stark daran gearbeitet, mit Startups zusammen Cases zu kreieren für die einzelnen Unternehmen und dafür die idealen Umgebungen zu schaffen. Und sowas ist eigentlich in erster Linie für uns eher komplementär und auch und auch für eine ideale Partnerschaft geeignet, so dass wir dann halt auch mit den entsprechenden Partnern sprechen und gucken, okay, wie kann man jetzt ein Unternehmen, was jetzt, sag ich mal, hier einen sehr, sehr guten strategischen Ansatz hat, also es funktioniert jetzt beispielsweise in verschiedenen Märkten, aber dann ist es halt an einem Stadium, wo es halt eine Kapitalerhöhung oder beziehungsweise eine Finanzierung braucht, und dann sind es halt wir, die sich den Case dann angucken und sagen, okay, wäre das ein Unternehmen, in das wir jetzt investieren würden, passt das auf unsere Investmenthypothese, wo kann man da noch unterstützen und genau so das ganze Thema aufzusetzen. Und also deswegen kann man das hingegen da nicht so ganz miteinander vergleichen, weil es einfach unterschiedliche Vehikel sind. Und wenn es dann, und das ist ja auch so eine Eigenschaft, die halt viele Corporate Venture Capital Vehikel haben, dass sie halt auch versuchen, intern die Türen zu öffnen und halt dann auch eine sehr starke strategische Perspektive reinbringen. Und da ist es halt bei uns einfach so, unser Interesse ist es halt natürlich strategisch so zu arbeiten, dass wir das Unternehmen halt fördern und weiterentwickeln, aber dass wir jetzt nicht auf einen großen Apparat im Hintergrund wie in ein Unternehmen zugreifen können mit einer eigenen Vertriebsstruktur, sondern eher halt mit den Partnern dann zusammenarbeiten und sagen, hey, wäre das nicht auch ein interessantes Unternehmen für euch, und dann dementsprechend die Türen öffnen.
Ihr habt ja diesen Schwerpunkt, du hast auch gesagt, ihr habt diese vier Funnels, wo ihr schaut irgendwie, ob die Unternehmen oder die Ideen darauf einzahlen. Wie viele Geschichten habt ihr denn zum Beispiel schon abgelehnt, weil du auch gesagt hast, passt es zu uns, wollen wir da mitmachen? Oder darfst du auch schon mal verraten, wer da jetzt so kommt, wo ihr investiert, mit wem ihr im Gespräch seid, dass die Leute mal einen Eindruck davon kriegen, was so eure Spielwiese aktuell ist?
Ja, genau. Also es ist so, diese vier verschiedenen thematischen Säulen, da bekommen wir natürlich sehr, sehr viele Unternehmen, die da zwar drauf einzahlen, aber noch nicht in der Größenordnung unterwegs sind, in der wir halt einsteigen. Und das, da müssen wir auch ganz klar sagen, wir natürlich an der einen oder anderen Stelle würden wir eine Ausnahme machen, wenn wir eine gewisse Traction sehen, aber in erster Linie und zu 95, wenn nicht sogar 98%, wollen wir halt schon Unternehmen halt auch unterstützen, die halt schon einen signifikanten Umsatz haben. So, und das ist halt auch wichtig, diese Abgrenzung zu machen. Wir haben in Deutschland und auch in Europa ein sehr, sehr gutes Early Stage und sage ich mal Seed-Phasen-Finanzierungslandschaft und auch eine gute Struktur oder Ökosystem. Und es braucht jetzt halt genau diese Fonds, die halt in der späteren Phase einstellen. Das heißt, dafür gibt es schon mal eine Abgrenzung. Und natürlich ist es dann so, dass ich dann einigen Unternehmen sage, dass das jetzt tatsächlich jetzt gerade noch nicht attraktiv ist, aber wir halt dann entsprechend unterstützen, weil wir halt Fonds kennen, die halt in der früheren Phase einsteigen. Auf der anderen Seite, ich dann auch immer sehr, sehr stark darauf hinweise, dass auch wenn es jetzt gerade aus unserem Scope rausfällt, wir uns dann halt vorstellen können, in einer späteren Phase halt einzusteigen. So, das ist nochmal ein sehr wichtiger Hinweis. Und die Unternehmen, die wir uns halt angucken, das sind halt, will ich an der Stelle tatsächlich noch nicht so viel sagen, einfach aus Respekt vor den Unternehmen, weil ich nicht weiß, ob die Runden dann auch öffentlich sind, und B, weil wir tatsächlich, wenn wir dann die ersten Investments getätigt haben, dann werden wir das auch gerne auch in dem Kontext hier nochmal announcen. Also, und das ist deswegen, das sind so die verschiedenen Säulen. Warum ich gerade eben gesagt habe, mit der vierten Säule Food Waste und Food Loss Reduction, dass das so ein Herzensthema ist bei dem aufmerksamen Beobachter aufgefallen sein wird, dass es hier halt tatsächlich um auch Lösungen geht und nicht nur um Produkte wie in den anderen drei Säulen. Und das ist halt auch einfach ein Thema, da merken wir, dass das auf viele andere Bereiche einzahlt. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Seitenströme aus der Produktion verwenden können, um daraus neue Produkte zu kreieren, dann reduzieren wir ja auch den Food Loss, ja, oder verwenden halt Biomasse auf eine neue Art und Weise. Das sind dann so Upcycling-Themen. Und das ist halt eine Säule, wo wir sehen, dass sie halt auf die anderen Bereiche einfach sehr, sehr schön einzahlt, ja.
Gibt es gerade eigentlich mehr Kapital, was Food-Innovationen und Ideen unterstützen möchte und investiert werden will? Oder gibt es andersrum eigentlich mehr Firmen, gerade Companies, Startups, die auf der Suche nach Geld sind im Food-Sektor? Also was gibt es gerade mehr? Mehr Kapital oder mehr Ideen?
Ja, das kommt immer drauf an, wen man fragt, ne? Das ist tatsächlich so. Also die Investoren oder beziehungsweise die Startups werden immer sagen, es gibt mehr Startups und es gibt mehr Bedarf nach Kapital. Und die Investoren sagen immer, es sollte vielleicht mehr Startups geben. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass wir jetzt, und das hattest du ja auch eingehend gesagt, dass wir jetzt gerade eine sehr schöne Dynamik in dem Markt haben und einfach sehen, dass dort einiges an Kapital zur Verfügung steht. Aber ich sage auch ganz ehrlich, wir sind hier, und das hatte ich ja vorhin auch gesagt, noch am Anfang, ne? Also es kann nicht... Also je mehr Kapital gibt, desto mehr neue Lösungen gibt es auch, desto mehr gibt es schöne Präzedenzfälle in den einzelnen Bereichen und gute Produkte, Lösungen. Und desto mehr wird halt auch dieses ganze Segment nach vorne führen. Also es ist meiner Meinung nach alles noch in einem sehr, sehr, wie gesagt, überschaubaren Rahmen, auch wenn viele davon sprechen, dass der Markt gerade mit Kapital geflutet wird. Ich muss sagen, im Food-Bereich ist da noch sehr, sehr viel Luft nach oben.
Eine Geschichte, und das ist auch dein Herzensthema sozusagen, ist ja tatsächlich die Fleischalternativen, oder ich habe auch das Gefühl, immer mehr diese Fischalternativen, die jetzt langsam aufploppen. Und da gibt es ja auch beeindruckende Investments. Also ich glaube, selbst Leute, die nicht so im Thema sind, haben eine Vorstellung, was bei Beyond Meat abgeht. Du selbst hast vor ein paar Jahren den Verband BiPro gegründet. Was glaubst du, wie viel Potenzial steckt denn in dem Markt noch?
Ja, also in dem Markt steht definitiv sehr, sehr viel Potenzial, weil wir halt hier wirklich von der Protein Transition sprechen. Das heißt, die Protein Transition bedeutet im Grunde, dass wir eine Ausdifferenzierung an Proteinquellen in Zukunft sehen werden, die es bis dato einfach noch nicht gegeben hat. Und das bedeutet, noch konkreter gesagt, dass die klassischen Proteinprodukte aus tierischen Ursprungs, also sprich Fisch, Fleisch, Milchprodukte oder Dairyprodukte und auch Eierprodukte zunehmend abgelöst werden durch pflanzenbasierte oder Produkte aus pflanzlichen Ursprungs oder auch aus Algen, aus Pilzen oder auch aus fermentiertem Hintergrund oder halt auch wirklich auch aus zellbasierten Lösungen. Und da gibt es natürlich noch ein wahnsinniges Entwicklungspotenzial, weil weltweit der Bedarf nach Proteinen, insbesondere halt durch das Bevölkerungswachstum halt zunehmen wird. Wir einfach auch festgestellt haben, dass sich mehr und mehr Menschen gerade in den saturierten Märkten auch gesundheitsbewusster ernähren und auch sehr, sehr stark darauf achten, dass sie halt eine ausgeglichene Ernährung haben, die auch in erster Linie pflanzenbasierter ist und dementsprechend eher so das Ziel einer Planetary Health Diet verfolgen, also dass man Fleisch nicht mehr in dem Übermaßen konsumiert. Und das sind halt einfach alles Indikatoren, die aufzeigen, dass hier halt noch sehr, sehr viel passiert. Und das sehen wir halt insbesondere auch in der Zunahme der Investments. Also eine ganz aktuelle Zahl vom Good Food Institut sagt, dass wir halt schon einen Anstieg von 108% zum Vorjahresvergleich haben, wenn es um Investitionen geht, die in dem Alternative Protein Segment stattgefunden haben. Und da ist ein Großteil tatsächlich im fermentierten Bereich, aber auch im Cultivated Sektor haben wir allein 184% Steigung, wenn es da um Investments geht. Also das sind halt so ein Stück weit die Zahlen. Und man sieht es ja auch einfach. Also ich habe eines unserer neuesten Mitglieder im Bundesverband ist Burger King, und die haben auch ganz klar gesagt, dass mittlerweile jeder fünfte Whopper ein vegetarischer Whopper ist. Und da habe ich gesagt, wow, das ist so eine krasse Zahl einfach nur, weil ich beispielsweise nicht unbedingt mehr so viele Leute kenne, die bei Burger King essen gehen, weil sie halt, weiß ich nicht, das zu sehr mit diesem ganzen Fleischthema assoziieren. Und dann zu sehen, dass 20% aller Whopper mittlerweile vegetarisch sind, das finde ich eine sehr, sehr schöne Tendenz.
Ja, auch die versuchen sich natürlich anzupassen, ne? Oder Subway, die hatten ja, glaube ich, auch mal so als Testballon so ein Vegan Teriyaki Chicken, und ich glaube, das lief so gut, dass sie es dann einfach aufs dauerhafte Menü genommen haben.
Ja, das ist definitiv das eine Thema. Und ich sag mal so, wenn wir halt, es gibt ja wirklich diese Good Food Wüsten, will ich sie mal bezeichnen, in Gegenden, wo man dann unterwegs ist und man feststellt, dass es nur Fast Food Restaurants gibt, dann ist man natürlich auf der Suche nach, okay, Fast Food ist eine Sache, aber jetzt will ich tatsächlich auch noch mich gesund ernähren, wo kann ich das? Und dann sehe ich halt im Grunde einen pflanzenbasierten Burger, dann ist die Assoziation recht schnell da, dass ich damit im Grunde mir was Gutes tun kann. Und das ist auch eine der starken Merkmale dieser neuen Alternative Protein Bewegung, dass sie halt nicht mehr über diese Animal Welfare Diskussion geführt wird, sondern viele Konsumenten sich halt wirklich bewusster ernähren und weil sie halt der Meinung sind, dass eine pflanzenbasierte Produkte auch einfach gesünder sind. Also, und das ist halt auch eine ganz andere Bewegung. Das Thema der neuen veganen und vegetarischen Alternativen wird sehr, sehr viel mehr über Lifestyle-Komponenten wahrgenommen. Wir hatten es vorhin gesagt, warum ist Food gerade so auf so einem Aufwind? Ja, es ist halt einfach, es hat sehr starke popkulturelle Elemente. Die Leute, wenn sie im guten Restaurant ist und ein schön gestaltetes Produkt bekommen, dann werden sofort die Handys gezückt und die ersten Instagram-Bilder gemacht. Und das sind halt alles so Merkmale, wo man sieht, hier ist es halt wirklich, das Thema ist auf einer ganz anderen Ebene unterwegs, genau.
Ja, die Wertschätzung allgemein einfach fürs Produkt.
Genau,
ne?
Genau.
Also hatten wir selbst, also jetzt im letzten Podcast haben wir über Fleischglück gesprochen. Also da geht es tatsächlich noch um echtes Fleisch. Aber auch da einfach wirklich nicht dieser beiläufige Konsum, sondern eine sehr bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema, okay, wenn ich das esse, warum esse ich das? Und ich genieße das. Und ich habe mir auch über die Produktion und über den Weg auf meinem Teller irgendwie mal zwei Gedanken gemacht.
Ja. Nee, sehr schön. Also das ist in der Tat bei dem Thema so. Und was wir ja auch ganz klar sagen als Verband, wir sind jetzt nicht diejenigen, die jetzt den Fleischkonsum komplett unterbinden wollen. Wir sind da keineswegs ideologisch getrieben. Was wir aber ganz klar sagen ist, dass wir alle Mitglieder oder alle Unternehmen bei uns Mitglied werden können, die sich im Grunde mit neuen innovativen Lösungen, aber auch mit guten Alternativen für das Thema der alternativen Proteinquellen einsetzen. Denn was auf jeden Fall notwendig ist, ist ein ausdifferenzierter Teller. So, also ein, dass wir halt den Fleischkonsum in Relation zu neuen Proteinquellen setzen und dass wir dort halt vor allem auch darauf achten. Und da haben wir das ganz klare Konzept der Planetary Health Diet im Hinterkopf, dass wir uns einfach viel mehr den verschiedenen Rohstoffen bedienen müssen, die es sonst noch gibt. Und ich sehe das ja gerade tagtäglich, wenn es jetzt ein Unternehmen gibt, was auf einmal Buchecker wieder neu kultiviert oder Wasserlinsen, die jetzt in den Markt geführt werden. Es gibt unheimlich viele Pilzprodukte, die jetzt auf den Markt kommen. Und das ist halt einfach schön zu sehen, dass wir da halt einfach, ich meine, wenn man heutzutage vor einem Milchregal steht, also bei den nicht gekühlten Produkten und sieht, was wir da alles haben, von Mandel, Cashew über Hanf bis hin zu Hafer und noch Soja, dann gibt das einem einfach nur eine Idee davon, wo es halt in Zukunft sich hinentwickeln wird.
Was alles noch geht, ne?
Ja.
Dann noch eine spannende Geschichte. Natürlich, Vincent hat ja immer auch Interesse daran, einen kleinen Abstecher nochmal in die Gastro zu machen. Also meinst du, man könnte sogar in Zukunft neue Gastro-Konzepte entstehen sehen, die ausschließlich darauf fokussiert sind, neue Produkte zu inszenieren? Also vielleicht wirklich Sachen, die ihr auch mitentdeckt und unterstützt und groß macht? Also dass man über so eine Gastro-Schiene auch die Leute dazu bekommt, so neue Sachen auszuprobieren und da mal wirklich mit relativ innovativen Konzepten ganz neu zu starten und die Leute zu locken?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass, das war auch eines der letzten White Paper, die wir als NX Food rausgebracht haben, dass wir sagen, der Erfolg vieler Unternehmen hängt auch tatsächlich von einem Go-to-Market über die Gastronomie ab. Denn die Gastronomie hat unheimlich viele Vorteile, die man im Handel quasi nicht hat. Man hat mit einem Koch einen idealen Sparringspartner, man kann eine sehr schöne Markteintrittsstrategie machen, man hat sofort Use Cases, die kreiert werden, man hat im Grunde den härtesten Tester überhaupt, ne? Weil wenn es in der Gastro nicht funktioniert, dann wird es auch anderswo schwierig. Und all diese verschiedenen Merkmale, die zeigen einfach, dass man über die Gastronomie das ganz gut machen kann. Ob es jetzt ein Restaurant geben sollte, was sich quasi nur dieser ganzen Produkte bedient, ich glaube, da wird so ein bisschen die Kunstfreiheit des Kochs in Beschlag genommen. Solange dieser sich halt mit den Lösungen halt nach wie vor so austoben kann und auch experimentieren kann und auch ausversuchen kann, ist es halt tatsächlich ein gangbarer Weg. Und man sieht diese Konzepte ja auch mehr und mehr aufkommen. Also sei es ein vegetarischer Döner, der an den Start geht, oder sei es vegetarischer Dönerladen oder auch eine vegetarische Burgerkette. Das sind ja alles Themen, die auch, finde ich, ein Merkmal der Post-Corona-Zeit sind, weil die Konsumenten und die Menschen sich innerhalb der Corona-Zeit wieder mehr mit dem Thema Essen auseinandergesetzt haben, auch mehr gekocht haben und der Anspruch an die Gastronomie natürlich auch gestiegen ist. Es ist ja klar, wenn ich jetzt weiß, wie man halt bestimmte Gerichte zubereitet und ich gehe dann auf einmal in ein Restaurant und merke so, oh nee, das ist ja überhaupt nicht irgendwie das, was ich will, dann oder beziehungsweise das kann ich ja besser, dann wird's schwierig. Und die Zeit, dass ein Salat die einzige vegetarische Alternative ist, die ist definitiv vorbei.
Na gut, da sind wir natürlich immer alle in unseren Großstädten jetzt verwöhnt, ne? Ich in Berlin, du in
Berlin. Ja, wobei, das ist ja, da würde ich dir recht geben, ne? Das ist ja auch so ein Punkt, der bei mir auch immer aufkommt, so, ja, Fabio, das ist in Großstädten so, ne, aber fahr doch mal irgendwie aufs Land und ihr mal am Prenzlauer Berg und im belgischen Viertel in Köln und hier und da. Und da muss ich sagen, da sehe ich nicht unbedingt so, weil das ist ja auch eine Sache auch der Generation. Also wenn man sich so eine Dokumentation angeguckt hat, wie Game Changers beispielsweise, ne, das ist halt eine, die ganz klar über diesen Sportnarrativ geht. Und es gibt unheimlich viele Menschen, die sich halt mit dem Thema Sport auseinandersetzen und dann auch sehr, sehr schnell bei dem Thema Ernährung sind und dann feststellen, ja, also es ist nicht nur so, wenn ich mir die ganze Zeit irgendwelche Hühnchen gebe, sondern wenn ich mir das die Proteine auch aus anderen Quellen ziehe, dann merkt man, dass da auch eine Bewegung ist, die einfach über die Stadtgrenzen hinaus auf dem Thema liegt. Und natürlich gibt es so einzelne Gebiete, sage ich mal, wo bestimmte kulinarische Küchen vertreten sind, die sehr fleischlastig sind. Aber auch da ist es so, dass, wie gesagt, man nicht mehr schräg angeguckt wird, wenn man ein vegetarisches Produkt haben will und dann, sag ich mal, so abfällig ein Salatblatt auf den Teller kriegt, sondern da wissen die Gastronomen auch dort mittlerweile mit diesen Anfragen halt umzugehen und müssen sich halt auch was überlegen. Weil wenn auch nur einer in der Familie, und das ist halt, sagt, okay, gibt es da eine vegetarische Alternative und es heißt dann nein, dann geht die ganze Familie woanders hin. So, das ist halt einfach so ein Punkt. Also das heißt, man muss immer auch diese Stimme halt berücksichtigen.
Absolut. Ich, also übrigens, falls du dich wunderst, wo bleibt der Vincent, der hat mir jetzt kurz mal irgendwie rübergemorst, dass das mit seinen technischen Problemen irgendwie leider weitergeht. Und deswegen kommt eigentlich klassisch zum Schluss, wir haben ja immer noch mal unsere 5 Future-Fragen. Die stellt der Vincent in der Regel und wir würden das jetzt einfach so machen, dass ich das mal, damit wir safe sind, einfach mit dir einmal durchspreche und dann muss jetzt im Worst Case vielleicht Vincent irgendwie nochmal im Nachgang dir einsprechen oder sowas.
Ja, also ich habe mich gerade eben tatsächlich gewundert, ob wir das Gespräch
nur zu unterhalten uns, aber ja, wunderbar.
Ja, genau.
Ich hoffe auch, Vincent ist happy mit, ich glaube aber auch die Sachen, die ihn interessiert haben, die haben wir jetzt soweit auch tatsächlich besprochen. Genau, wir haben am Ende immer noch mal unsere 5 Future-Fragen, die stellen wir jedem Gast.
Ja.
Die erste wäre, was hast du als letztes gegessen, Fabio?
Als letztes gegessen habe ich tatsächlich gestern Abend eine sehr schöne Pasta mit Zucchini. Ich habe heute Morgen, heute Morgen habe ich mir ein Müsli noch reingezogen. Also nee, das aber tatsächlich so wenig, dass mir jetzt gerade der Magen rummelt und ich das schon fast vergessen habe. Und das war tatsächlich auch das, was mein Sohn übrig gelassen hat. Weil ich in der Tat heute Morgen Sport gemacht habe und danach auch nichts mehr essen konnte. Nee, aber das ist in der Tat so das, was ich jetzt gegessen habe.
Nenne uns ein Lebensmittel für die Zukunft.
Ein Lebensmittel für die Zukunft. Muss ich tatsächlich sagen, dass wir in Zukunft sehr, sehr stark Produkte konsumieren werden, die durch Fermentation kreiert worden sind. Und wenn ich da von der Zukunft spreche, dann glaube ich sehr, sehr stark an den Trend an pflanzenbasierte Alternativen aus der Fischregion.
Und da gibt's einige, ne?
Da gibt's einige, ja. Die sind auch absolut notwendig, ne? Wenn man über das Thema Überfischung, Mikroplastik und Co. nachdenkt, Schwermetalle, da braucht man auch ein paar gute Alternativen.
Damit auch 2050, also ist ja auch bei euch genau das Thema, genug für alle da ist, was kann jeder Einzelne sofort tun?
Bewusster konsumieren, sich mehr darüber Gedanken machen, wie er mehr Vielfalt, insbesondere auch pflanzenbasierter Natur, in seinen Ernährungsplan bekommt, sich das Konzept einer Planetary Health Diet mal mehr zu Gemüte führen und einfach auch bewusster einkaufen. Also das heißt, nicht zu viel einzukaufen, dass am Ende irgendwelche abgelaufenen Produkte wieder in den Mülltonne landen, sondern da auch versuchen, sich einen Plan zu machen und sich Gedanken darüber zu machen, wie ich auch die letzten Produkte, sei es braune Bananen, noch in Bananenbrot wandeln kann. Und genau, dass ich einfach versuche, dort das Ganze oder Brot nochmal alle arme Ritter aufwerte. Das sind eigentlich immer so. Da findet man auch sehr, sehr viel in Großmutters Küche, sage ich mal.
Ja.
Gute Rezepte.
Die muss man sich dann schnappen.
Genau, die muss man sich dann schnappen. Also deswegen, das Thema mit den armen Rittern zum Beispiel, gibt dann auch nochmal Brot ein zweites Leben. Das finde ich immer ganz gut.
Ja, und dann nennt man das French Toast und dann wollen das alle haben.
Genau.
Hast du noch einen schönen medialen Tipp für unsere Zuhörerinnen? Also es kann wirklich alles sein. Das kann ein tolles Buch sein, wenn es um Essen und Zukunft geht oder eine Website oder ein Blog oder ein Podcast, der nicht unserer ist.
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich einige Medien habe, die ich unheimlich gut kenne. Ich finde zum Beispiel, also als Podcast, ohne euch da zu nahe treten zu wollen, finde ich auch in Tech Bytes ganz gut, der in New York aufgenommen wird, der sehr, sehr viele Unternehmen aus dem amerikanischen Raum auch immer die Chance gibt, sich dort darzustellen, wird auch in einer unheimlich schönen Atmosphäre dort aufgenommen. Und das ist ein guter Podcast. Der Red to Green Podcast, den finde ich auch ganz gut, weil der immer auch so in Season strukturiert ist. Also das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Und ansonsten bin ich ein sehr großer Fan, wenn es um Buch geht. Das Taschenbuch von René Redzepi, dem Chefkoch aus dem Noma, You and I Eat the Same. Das ist auch ein sehr, sehr tolles Buch. Fand ich auch sehr, sehr inspirierend.
Super, vielen Dank für die Tipps. Und jetzt die alles entscheidende letzte Frage. Sind wir noch zu retten?
Ja, das denke ich definitiv. Das ist nicht nur meine große Hoffnung, sondern ich glaube sehr, sehr stark daran, dass wir noch zu retten sind. Nur wir müssen anfangen, diesen Veränderungsprozess anzustoßen, bevor es wehtut. Ich habe die Befürchtung, dass viele einfach noch darauf warten, bis es halt nicht mehr so abstrakt ist und man selber am persönlichen oder am eigenen Leben merkt, in was für einer Phase sich da befindet. Und ich hoffe, dass die Menschheit in der Lage ist, das noch rechtzeitig zu erkennen und auch dahin zu steuern. Auch wenn die letzten Nachrichten uns da tatsächlich etwas trübe stimmen, aber ich bin da absolut der Überzeugung und deswegen mache ich das, was ich mache, auch aus absoluter Leidenschaft.
Vielen, vielen Dank und unbedingt weitermachen. Es geht ja gerade erst los.
Genau,
Fabio,
genau.
Es war mir ein Fest und vielen Dank für deinen Besuch und deine spannenden Einblicke.
Ja, vielen Dank, wie gesagt, für die Einladung. Freue ich mich.
Bis ganz bald.
Bis ganz bald.
Ciao.
Tschüss.
So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vors Mikrofon holen sollten, schreib uns einfach.
Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, vertag uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis die Tage.